Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Welche Rakete soll man da jetzt nehmen? Die rote oder doch lieber die grüne? Es gibt einen neuen Wettstreit, wie damals in den 60ern, als man zum Mond hoch wollte. Diesmal geht's um den Mars. Zwei US-Unternehmen wollen dort den ersten Menschen hochschießen und zwar ziemlich zügig. Die Frage ist nur, wer macht da das Rennen, wie sieht die Rakete aus und warum ist der Mars eigentlich die bessere Erde? Das klären wir heute Abend. Pascal Fischer ist mit dabei.
Hallo.
Hilft uns heute Fakes auf Seiten wie TripAdvisor und Co. zu entlarven.
Jawohl.
Wir klären, warum Politiker rufen und nicht schreien, wenn sie laut werden. Und wir gucken, was in Polen los ist, denn Polen hat einen neuen Premierminister. Das alles heute Abend mit mir, Thilo Jahn. Einen schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Für viele ist es vielleicht ein Tabuthema. Pascal, hast du alle Weihnachtsgeschenke schon?
Ich habe noch gar nichts.
Ach, okay.
Ja.
Shame
aber ich habe schon Ideen.
Ja, wir hätten nämlich auch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Es findet allerdings vor Weihnachten statt. Ihr könnt es einer Freundin, Kameraden oder Kollegen, wem auch immer schenken, einfach Konzertkarten. Und zwar für die hier. All we do is resonate. You can make me shiver, make me shiver. Das sind Superfood und Nosoyo, habt ihr am Anfang gehört, zwei Duos bei uns auf der Bühne. Und diese fünf Herren, die haben wir an dem Abend auch noch für euch. Oh, sind die Brothers of Santa Claus aus Freiburg und Luzern. Hört man vielleicht so ein bisschen Arctic Monkeys drin, ein bisschen Whitest Boy Alive, vielleicht auch so ein bisschen Radiohead. Und das Klischee stimmt leider bei diesem Namen, Brothers of Santa Claus. Die Jungs sagen, sie feiern wohl Weihnachten zusammen und einer kocht und der andere spielt dann Klavier und die anderen wollen einfach nur beschenkt werden. Also, ihr könnt diese Art Weihnachtsfeier bei uns dann auch erleben am 17. Dezember hier im Kammermusiksaal mit diesen drei Bands. Die stehen da auf der Bühne. 3x2 Karten verschenken wir ab jetzt für euch und ihr könnt ihr dann wieder weiter verschenken, wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk vor Weihnachten braucht. mail@deutschlandfunknova.de, Name, Adresse, Telefonnummer und vielleicht eine kleine Aufklärung, was es sonst noch für Geschenke an Weihnachten bei euch gibt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir gehen rüber nach Polen an dieser Stelle, denn Polens Regierung bekommt gerade ein Facelift. Das Aussehen und der Name ändert sich, was den Posten Ministerpräsidentin, Ministerpräsident angeht. Beata Maria Szydło tritt ab und der Wirtschaftsminister Mateusz Morawiecki wird sie ablösen. Der hatte bereits am Dienstag das Vertrauensvotum des Parlaments bekommen. Also eine Europakritikerin geht und ein Weltoffener kommt. Wird jetzt alles besser und weniger frostig zwischen Deutschland und Polen und Polen und der EU? Darüber habe ich heute mit unserem Korrespondenten in Warschau gesprochen, mit Jan Palukat. Ich wollte von ihm wissen, was hinter dem Rücktritt steckt. Die Umfragewerte waren ja bis zuletzt sehr positiv für die Regierungspartei PiS.
Ja, die waren sehr positiv und vor allen Dingen auch die Zustimmung zu ihrer Person, zu Beata Szydło, das ist sehr, sehr hoch gewesen. Und der jetzt vermutlich ihr Nachfolger wird, der ehemalige oder bisher ja noch Wirtschafts- und Finanzminister, der ist gut beleumundet, zum Beispiel bei ausländischen Investoren hier, die immer sagen, das ist der gute Teil dieser Regierung. Aber bei den Bürgern hat er nicht so einen guten Wert. Er war auch früher mal Bankvorstand, also wirkt ein bisschen entrückt. Insofern, gute Frage, warum? Die Partei selbst erklärt das mit neuen Aufgaben und Herausforderungen, die jetzt anstünden, verweist auf die internationale Lage und die im Land. Also viele vermuten hier, es geht darum, jetzt mal ein bisschen PR zu betreiben und der polnischen Regierung ein eloquenteres, weltgewandteres, der Fremdsprachen mächtigeres Gesicht zu geben. Und es gibt ja doch recht viel schlechtes Wetter, was die internationale Reputation Polens betrifft. Mhm.
Dann müssen wir uns diese Personalie ein bisschen näher anschauen. Mateusz Morawiecki, bisher der Wirtschaftsminister. Was ist das für ein Typ?
Also das ist ziemlich stark das Gegenteil von seiner Vorgängerin, denn ich habe es ja schon angedeutet, er ist international ziemlich herumgekommen, er war in der Privatwirtschaft tätig, er kennt sich aus mit der Wirtschaft und auch mit dem Recht, er ist sogar ein Spezialist für europäisches Recht, hat hier sogar in einem Handbuch für Europarecht mitgeschrieben. Also er ist doch sehr viel mehr einer, der international aufgestellt ist. Trotzdem ist er schon auch, wie alle, die hier mitstreiten an der Regierung, natürlich sehr an der Nation orientiert, sehr, sehr stark daran orientiert, polnische Interessen, wie immer die auch aussehen, zuerst zu beurteilen. Und deswegen ist es jetzt die Frage, ob dieser Spagat funktioniert, Polens Image im Ausland dadurch zu verbessern. Nach innen hin wird es auch interessant, denn die PiS-Partei gibt sich eben immer als besonders volksnah. Sie sagt ganz ausdrücklich, die ehemalige Premierministerin hat es gerade noch gesagt, wir sind nicht die Eliten, wir sind bei euch, bei den Bürgern, bei den einfachen Leuten. Der ehemalige Bankvorstand, der wird es schwerer haben, so zu tun, als sei er einer von den ganz einfachen Leuten.
Das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, Mateusz Morawiecki ist kein Hardliner?
Mateusz Morawiecki ist einer, der rhetorisch anders auftritt, der freundlicher auftritt, der, wie ich hier immer wieder auch von westlichen Interessenvertretern höre, den man anrufen kann, der einem auch zuhört. Er ist bisher nicht, jedenfalls habe ich das nicht registriert, in der Frage zum Beispiel der Forderung nach Reparationen für den Zweiten Weltkrieg an Deutschland in Erscheinung getreten. Also er ist bisher nicht der gewesen, der richtig auf die Pauke gehauen hat. Das sind andere Minister. Aber man muss mal sehen, wenn er jetzt Regierungschef wird, hat er ja auch ein bisschen den Willen seines sehr mächtigen Parteichefs auszuüben. Von dem hat er anscheinend grünes Licht. Der scheint ihn auch zu unterstützen. Gut möglich, dass Morawiecki jetzt doch auch strengere Töne anschlägt, zum Beispiel in Bezug auf Deutschland. Denn das will eigentlich das Wahlvolk der PiS hören.
Glaubst du, es könnte sich da an dem Verhältnis Deutschland-Polen oder Polen-EU ein bisschen was ändern? Das war ja recht frostig.
Das glaubt möglicherweise die PiS-Partei, dass sie das schaffen kann durch diesen freundlicher wirkenden Herrn. Ich habe da meine Zweifel, denn es wird sicherlich keine deutlichen inhaltlichen Veränderungen geben. Dieser, man kann ja sagen, Crashkurs Polens oder auch die harte Haltung der EU basieren ja auf sehr, sehr unterschiedlichem Verständnis, zum Beispiel wie ein Rechtsstaat auszusehen hat. Und das hat sich ja überhaupt nicht verändert. Im Gegenteil, gerade heute wurden nun im Unterhaus des Parlaments zwei sehr umstrittene Justizgesetze verabschiedet. Und übrigens hat der Wirtschaftsminister dies ja auch immer mitgetragen und auch immer gesagt, dass das polnische Justizsystem ineffizient und kaputt sei oder auf jeden Fall verändert werden müssen.
Diese Veränderung der Justizreform, das wurde ja auch schon mal wieder gestoppt. Jetzt hast du gesagt, es wurde durchgedrückt. Ist dieser Personalienwechsel denn vielleicht so ein kleiner Vorwand gewesen, um ein Ablenkungsmanöver zu starten?
Das wird hier natürlich von manchen Kommentatoren behauptet, dass es so sei. Ich kann das nicht beurteilen. Es ist jetzt schon doch auch Aufmerksamkeit darauf. Es versammeln sich auch jetzt doch wieder zunehmend Gegner der Regierung vor dem Parlament. Wir müssen mal abwarten, wie die Nacht verläuft, denn die Stimmung ist doch ziemlich gereizt. Es gab gestern Handgreiflichkeiten, einen Polizeikessel bei einer nicht genehmigten Demonstration. Wir hatten ja im Sommer große Massenproteste, die sehr friedlich freundlich waren. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Stimmung jetzt aggressiver geworden ist. Und es gibt auch den Aufruf, das Parlament zu blockieren, Abgeordnete zu hindern, nach Hause zu fahren. Also es deutet alles darauf hin, dass das jetzt nicht so reibungslos verläuft, wie vielleicht gedacht wurde. Denn zuletzt gab es kaum noch Proteste gegen die Justizreform.
Polen hat einen neuen Ministerpräsidenten nach dem Rücktritt von Beata Maria Szydło. Wurde heute offiziell der bisherige Wirtschaftsminister als ihr Nachfolger vorgestellt und gleichzeitig wurde die umstrittene Justizreform verabschiedet. Informationen waren das von unserem Korrespondenten in Warschau, Jan Palukatz.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Russland und die USA haben sich in den 60ern um das Erste gekümmert, nämlich wer Erster auf dem Mond sagen kann. Gewonnen haben damals die USA, wenn man kein Verschwörungstheoretiker ist. Jetzt sind wir zwei Raumfahrergenerationen weiter und keiner will mehr zum Mond, alle wollen zum Mars. Elon Musk zum Beispiel, Tesla und SpaceX-Chef, hat das schon länger vor und baut fleißig Raketen. Jetzt kommt aber noch der CEO des Flugzeugherstellers Boeing dazu, Dennis Muilenburg, und sagt, dass der erste Mensch auf dem Mars dort mit der Technologie seines Unternehmens ankommt. Warum alle zum Mars wollen, das klären wir jetzt mit dem Astrophysiker Michael Büker. Grüß dich, Michael.
Hallo.
Was glaubst du, wer wird als erstes da oben ankommen? Jemand, der mit SpaceX, jemand, der mit Boeing-Technologie fliegt oder jemand ganz anderes?
Also Boeing ist zurzeit ganz gut im Rennen, denn Boeing baut die große Rakete, mit der die NASA vorhat, zum Mars zu fliegen. Das heißt, Boeing sind sozusagen die, die für die NASA geplanten Marsflüge die Ausrüstung liefern wollen, die Hardware. Und ich glaube, dass so eine große, kräftige und vor allem erfahrene Raumfahrtagentur wie die NASA dann wahrscheinlich doch die besten Chancen hat.
Testflüge mit der Boeing-Rakete soll es schon 2020 geben. SpaceX möchte 2022 schon mal am Mars vorbeifliegen. Warum wollen denn die Privatunternehmen, Klammer auf, inklusive der NASA, Klammer zu, das jetzt alles so schnell voranbringen?
Ja, die bewerben sich im Prinzip um das Privileg, für die USA wieder Menschen ins All zu bringen. Nach dem erfolgreichen Mondprogramm, das schnell wieder eingestampft worden war und nachdem das Space Shuttle nicht mehr fliegt, sind die USA darauf angewiesen, mit russischen Soyuz-Raketen zum Beispiel ihr Crew-Komplement zur internationalen Raumstation zu bringen. Und das wurmt sie ganz, ganz gewaltig. Und deswegen ist schon seit das Space Shuttle-Programm sozusagen runtergefahren wurde, die Diskussion auf private Unternehmen gekommen. Die sollen nämlich ihre eigenen Raketen bauen, sollen es effizienter tun, schneller tun, als die NASA das selbst gemacht hätte. Und da sind SpaceX und Boeing eben große Konkurrenten.
Jetzt schreibt die Zeitschrift Wired, dass man dafür wohl eine mächtige Rakete braucht und an der baut man und arbeitet man schon. Was muss diese Rakete denn alles können?
Ja, es ist gar nicht nur genau eine Rakete, die hochfliegt und dann selbst sozusagen auf einem anderen Planeten landet, sondern es sind immer Systeme, die modular aufgebaut sind. Das heißt, ich starte mit einem großen Stack, sagt man im Englischen, mit einem großen Stapel im Prinzip. Unten dran sind wahnsinnig starke Raketenmotoren, damit das Ganze überhaupt von der Erde abheben kann. Und dann kommen immer kleinere Stufen mit immer kleineren Triebwerken, weil es auch darum geht, Gewicht zu sparen, dass man durchs All hieven muss. Und so wird es dann am Anfang eine sehr große Rakete sein, dann teilt sich das Ganze immer weiter auf und letztlich auf dem Mars landen dürfte wahrscheinlich ein kleines Schiff, das kaum größer ist als die Mondfähren damals.
Ist denn die Rakete oder die Raketen wirklich das Problem oder warum ist da oben noch keiner?
Die Raketentechnik versteht man eigentlich ganz gut. Die größte Schwierigkeit, zum Mars zu fliegen, ist, dass es so wahnsinnig viel länger dauert und dass man so einen sehr hohen Wert darauf legt, dass die Menschen die Reise auch sicher hinter sich bringen können in der Raumfahrt. Das heißt, auch wenn die Raketentechnik das vielleicht schon kann, muss man darauf achten, dass bei den Flügen, die Monate oder Jahre dauern werden, tatsächlich nichts schiefgehen kann, dass jeder Sauerstofftank, dass jedes elektrische System alles doppelt und dreifach abgesichert ist. Und das ist eine so hohe Komplexität, dass es eben bisher noch nicht gelungen ist, gerade im Vergleich dazu, dass man zum Mond nur wenige Tage geflogen war.
Aber da oben dann Leben ist ja prinzipiell möglich, ne?
Ja, viele stellen sich das so vor und ich halte es nicht für komplett abwegig, dass Menschen auch dauerhaft auf dem Mars würden leben können.
Was ist für dich das Besondere am Mars? Was macht diesen Planeten aus?
Gegenüber den meisten anderen Himmelskörpern im Sonnensystem kommt beim Mars viel zusammen, was uns Menschen sozusagen als Lebensgrundlage schon bekannt ist und was uns in die Hände spielt. Beispielsweise hat der Mars einen Tag von 24 Stunden und paar 40 Minuten, ist also fast wie unserer. Es gibt dort eine Atmosphäre, die ist zugegeben sehr dünn und es ist ziemlich kalt, aber besser als zum Beispiel auf dem Mond, wo es überhaupt keine Luft gibt. Und auch die Schwerkraft stimmt einigermaßen, die ist zwar auf dem Mars schwächer, aber man würde auch nicht so komisch rumhüpfen wie auf dem Mond. Das heißt, es kommen verschiedene Faktoren zusammen. Man sagt, naja, wenn man irgendwo mal versuchen würde, ein Haus und eine Höhle zu bauen, dann wohl auf dem Mars.
Gibt es denn schon eine Jahreszahl, wo man sagt, zu dieser Jahreszahl wird auf jeden Fall ein Mensch auf dem Mars leben?
Die kann man zurzeit noch nicht sagen. Die privaten Unternehmen, die überbieten sich da ja sozusagen in Vorhersagen. Ja, also SpaceX sagt 2022, Boeing sagt, ah, vielleicht sind wir ja früher da. Da geht es eben auch so ein bisschen darum, sich zu profilieren. Diese Privatunternehmen leben ja von Sponsoren und von eingeworbenem Geld. Und dann ist es immer gut, wenn man regelmäßig in der Zeitung steht. Bei den großen Weltraumagenturen ist das anders. Die müssen ihre Pläne sehr gründlich machen und sich dann von den Regierungen das entsprechende Geld holen. Und das sind sehr langfristige Sachen. Deswegen kann man da heute noch nicht wirklich sagen, wann es so sein könnte. Ich denke allerdings, dass in unserer Lebenszeit noch eine ganz gute Chance besteht, dass Leute jedenfalls mal kurz einen Fuß auf den Mars setzen würden.
Boeing-CEO Dennis Muilenburg ist davon überzeugt, dass der erste Mensch auf dem Mars dort mit der Technologie seines Unternehmens ankommt. SpaceX-Chef Elon Musk sagt, nee, der wird mit meiner Technologie da sein. Der Astrophysiker Michael Büker hat uns erklärt, wie dieser Wettstreit abläuft.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Der SPD-Parteitag in Berlin geht zu Ende heute und da war wirklich alles mit dabei. Drama, Unterhaltung, Skurrilität, große Gefühle. Andrea bindet Martin die Krawatte, der kann da nur noch ganz laut reden.
Lasst uns endlich den Mut aufbringen, Europa beherzt voranzubringen. Nicht dieses Drehen an Stellschräubchen.
Oliver Russ, SPD-NRW aus Leverkusen. Der hat zwar leise geredet, aber viel zu lang.
Lieber Oliver, würdest du zum Schluss kommen? Du redest schon 2 Minuten länger, als die Redezeit beträgt.
Gut, ich beeile mich.
Und Andrea Nahles hält ihre Hand an die Nase, wedelt mit den Fingern und sagt,
Bitte!
Becci, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Becci, sage ich dazu nur. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
Heute wurde nochmal gewählt und abgestimmt. Der neue Generalsekretär der SPD heißt Lars Klingbeil. Und der hat wirklich für das popkulturelle Highlight auf diesem Parteitag gesorgt. Die großen klauen bei den Großen. In der Rede hat Lars Klingbeil nämlich einen Songtext der Hamburger Band Ketka zitiert.
Nur weil man sich so dran gewöhnt hat, liebe Genossinnen und Genossen, ist es nicht normal. Nur weil man es nicht besser kennt, ist es nicht egal.
Nur weil man es nicht besser kennt, ist es nicht, noch lange nicht, egal.
Deiche von Ketka aus dem Jahr 2005. Was Lars Klingbeil 2017 erreichen will, das hören wir uns gleich an.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute ist Freitag. Heute ist auch noch Freitag in Berlin. Der SPD-Bundesparteitag, der geht so langsam im Freitag zu Ende, aber morgen läuft er noch bis morgen Mitte. Es war heute ein guter Tag für Lars Klingbeil. Er hat ab heute nämlich einen neuen Job. Er ist Generalsekretär der SPD. 70,6% Zustimmung hat er erfahren. Jetzt sagt ihr Lars Klingbeil. Lars wer?
Lars Klingbeil, 39 Jahre. Neben dem Freizeitpark ist Klingbeil jetzt die nächste Attraktion aus dem niedersächsischen Soltau. Er liebt alles, was elektronisch ist. Erst seine C64, dann Elektromusik, jetzt die Netzpolitik. Er zeigt Martin Schulz, wie Instagram funktioniert. Ja, was sollte man noch wissen? Klingbeil hat studiert, ja, und zwar Geschichte, Soziologie und politische Wissenschaft. Und anstatt Taxifahrer zu werden, hat er es ins Büro von Gerhard Schröder geschafft. Und seitdem ist ihn die Partei nicht mehr losgeworden.
Aber was will er denn eigentlich erreichen? Für uns auf dem SPD-Bundesparteitag ist Mario Dobowiszek. Grüß dich, Mario.
Hallo.
Was will er denn mit seiner SPD erreichen?
Ja, ich mal ein Bild da an die Wand. Er will die alte Tante SPD sozusagen hinein in die digitale Welt führen. Das wird auch ein Schwerpunkt bei den Gesprächen mit der Union ab Mittwoch werden und für die Erneuerung der Partei dann sowieso. Roboter, die Arbeitsplätze vernichten, abgehängte Regionen, weil das Internet lahmt, Internetsicherheit, Überwachung und all sowas. Das kennt der Lars Klingbeil schon, das ist für ihn nicht neu. Seit Jahren ist er Netzpolitiker im Bundestag und sieht darin die große Herausforderung unserer Zukunft.
Ja, wir stehen vor enormen Umbrüchen. Es wird sich sehr viel mehr verändern durch die Digitalisierung, als vielen von uns das heute bewusst ist. Und viele empfinden das Ganze als Unsicherheit. Es braucht aber jemanden, der die Gesellschaft durch diese Unsicherheit in das digitale Zeitalter führt. Und ich möchte, dass die SPD die Partei ist, die sich an der Spitze der Bewegung dieser Diskussion setzt. Wir sollten davor keine Angst haben.
Ja, und das Ganze gilt auch für die Partei selbst. Die SPD, die will Lars Klingbeil nämlich umkrempeln, die will er fit machen für die digitale Welt. Wir kennen dieses Ortsvereinswesen mit seinen wöchentlichen Stammtischen in Dorfkneipen. Das hält er alles für verstaubt, für veraltet. Das kann zwar alles bleiben, sagt er, aber von der erneuerten SPD, da erwartet er mehr.
Wir brauchen digitale Beteiligungsmöglichkeiten. Es muss möglich sein, sich zu vernetzen, Anträge zu erarbeiten, Positionen digital zu finden, unabhängig von Zeit und von Ort. Ich kann heute von unterwegs mit meinem Smartphone mein komplettes Leben fast organisieren. Aber ich habe keine Möglichkeiten, mich digital in eine Partei einzubringen. Und ich sage euch zu, wir werden das machen. Ich will das ändern. Die SPD wird eine moderne digitale Partei.
Da hat er sich viel vorgenommen, Lars Klingbeil. Mal sehen, ob ihm das mit diesem Dickschiff gelingt.
Jetzt möchte er da, wenn ich das richtig verstanden habe, also die Diskussion in der Partei mit neuer Technologie an den Start bringen. So ganz neu ist es doch nicht, oder?
Naja, für eine große Partei wie die SPD, eine Volkspartei, ist das neu. Wenn wir uns nochmal die Stammtische von den Ortsvereinen vor Augen führen, dann könnte man sogar von einer Revolution sprechen. Aber wir kennen das in der Tat, diese digitale Beteiligung, tatsächlich schon von der Piratenpartei, den Vorreitern des Digitalen. Liquid Feedback haben die das immer genannt. Diese Plattform fürs elektronische Mitmachen sozusagen. Jeder kann sich einloggen, sich einbringen, seine Meinung äußern. Auch Parteitage wie bei den anderen Parteitagen gibt es da nicht. Bei den Piraten kein starres Delegiertensystem. Jedes Mitglied kann kommen, aber Den entscheidenden Schritt zur Digitalisierung sind die Piraten dann nicht mehr weitergegangen. Der digitale virtuelle Parteitag, die ständige Mitgliederversammlung, so haben die das damals genannt, der scheiterte an den Bedenken vieler Mitglieder. Und das ist inzwischen 4 Jahre her. Und was war ganz schön bitter damals, ich erinnere mich noch dran, war selber mit dabei auf diesem Parteitag in Neumarkt in der Oberpfalz. Mhm. Und wir kennen die Geschichte, die danach kam. Für die Piraten ging es dann nur noch bergab.
70,6% ist das Ergebnis. Ist jetzt auch kein, ja okay, wenn man so will, ist sicher, aber kein überragendes Ergebnis. Wie ist denn der Rückhalt in der Partei?
Naja, sagen wir mal durchwachsen. 70,6%, das spricht ja schon was, um den neuen Generalsekretär zu wählen, weil er ja nur der einzige Kandidat war. Da lässt sich ablesen, dass er bei manchen doch ziemlich aneckt, bei den Parteilinken zum Beispiel und den Friedensbewegten, denn Lars Klingbeil ist auch Verteidigungspolitiker, Mitglied im Förderkreis Heer. Er stammt aus einer Soldatenfamilie, gehört in der SPD zum konservativen Seeheimer Kreis und das dürfen wir auch nicht vergessen. Viele hätten sich auch eine Frau auf diesem Posten gewünscht. Andersrum kommt er bei vielen wiederum gut an, weil er auch die Kultur der Partei verändern will. Und da wollen wir auch noch mal kurz reinhören.
Weniger autoritäre Strukturen, mehr Diskussion, andere Diskussion, eine andere Sprache, weniger Breitbeinigkeit und mehr Familienfreundlichkeit auch in unserer SPD.
Alles in allem also, ja, er genießt Rückhalt in der Partei, aber es könnte besser sein. Ich sehe da das ein oder andere ziemlich dicke Brett auch jenseits der digitalen Welt.
Aber generell, sagst du, macht er einen guten Eindruck auf dich?
Ja, er steht schon so ein bisschen für einen Generationenwechsel in der SPD. Das sagt auch SPD-Chef Martin Schulz. Klingbeil ist Netzpolitiker, haben wir vorhin auch gehört, seit 8 Jahren im Bundestag. Fiel auf als Wortführer gegen die von der SPD so verhasste Vorratsdatenspeicherung, die anlasslose Speicherung von Kommunikationsdaten, also den Netzausbau, Netzneutralität, all das. Das treibt ihn um. Er hat auch schon mal ein Internetministerium gefordert, da erinnert sich kaum noch einer dran. Und saß auch für die SPD in der Enquetekommission des Bundestages für eben Internet und Digitalgesellschaft. Da ist er mir schon mal aufgefallen, das war seit 2009, weil er weiß, wovon er spricht. Gemeinsam zum Beispiel mit dem Grünen Konstantin von Notz und anders als der damalige Vorsitzende dieser Enquete-Kommission, über den sich das Netz immer wieder mal ziemlich lustig gemacht hat, weil er zum Beispiel sowas gefordert hat wie das Vermummungsverbot im Internet. Also Lars Klingbeil, er scheint zu wissen, von was er spricht und kann zumindest, was die Digitalisierung angeht, die SPD sicherlich voranbringen.
Ja, ist ja schon mal nicht verkehrt. Lars Klingbeil aus dem Niedersächsischen Soltau ist also der neue Generalsekretär der SPD, wurde heute gewählt. Der Bundesparteitag der SPD ergeht noch bis morgen. Für Deutschlandfunk Nova war das von vor Ort Mario Dobowiszek.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Letzte Woche ist ein 7,5-Tonner an der Messe Düsseldorf vorgefahren, um die Akten zum Love Parade-Prozess zu liefern. So viel ist das. Unzählige Ermittlungsakten, Aktenordner, Datenträger, auf denen Videos sind von der Love Parade 2010. Es wird ein Mammutprozess. Einer der umfangreichsten Prozesse der Nachkriegszeit. In Düsseldorf hat heute der Strafprozess zur Love Parade-Katastrophe in Duisburg begonnen. Das Landgericht Duisburg hat den Prozess eben dort zur Düsseldorfer Messe verlegt, um Platz zu haben für alle. Mit dabei für Deutschlandfunk Nova ist unser Landeskorrespondent Moritz Küpper. Ich habe mit ihm gesprochen über den ersten Tag, wollte wissen, 7 Jahre lang haben ja die Angehörigen der 21 Todesopfer auf diesen Prozess gewartet. Genau wie viele der mehr als 650 Verletzten, die damals mitten im Gedränge standen. Was war das für eine Stimmung da heute in der Halle, als dieser Prozess begonnen hat?
Naja, das war auf der einen Seite natürlich angesichts dieses Zeitraums, du hast es gesagt, das war irgendwie gespannt, man war erwartungsvoll. Auf der anderen Seite gab es auch Angehörige, gab es Betroffene von damals, die auch Sorgen hatten, für die das alles natürlich ein Stück weit wieder hochkam. Dann gab es natürlich interessierte Journalisten und Journalistinnen, Medienvertreter, die Anwälte waren alle da, alle waren gespannt. Und das Ganze hat sich ja dann auch erst einmal verzögert aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten. Das Ganze ist schon ein riesiges Projekt hier. Und dann begann sozusagen dieser Prozesstag, der dann im Laufe dieses Tages irgendwie ein Stück weit dann auch, ja, quälend wurde, weil es das passierte, was eigentlich ja viele von Anfang an erwartet und prophezeit hätten, dass die Verteidiger ganz viele Anträge stellen. Und so kam es dann auch.
In dem Strafprozess sind jetzt ja auch eben 6 Mitarbeiter der Stadt Duisburg und 4 des Veranstalters Lopavent angeklagt, wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Welchen Eindruck haben die auf dich heute gemacht?
Die wirkten sehr zurückhaltend, waren sozusagen in diesem Erscheinungsbild dieses großen Saals fast gar nicht präsent, saßen versteckt zwischen ihren Anklängen. Natürlich wurden sie dann oder haben sich auch zu Wort gemeldet, als ihre persönlichen Daten abgefragt wurde, ihr Familienstand etc. Aber ansonsten haben sie sich eher zurückgehalten und die Seite, wenn man vor dem Richter steht, auf der rechten Seite sitzen diese 10 Beklagten, haben dann eher ihre Anwälte eben durch die Anträge und weiteren Wortmeldungen letztendlich da für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Beklagten selber waren fast gar nicht präsent.
Das heißt, wenn wir mal zusammenfassen, heute ging es eigentlich fast gar nicht um inhaltliche Fragen, sondern eigentlich nur um Formalienkram?
Nicht ganz. Hören wir doch mal Matthias Breidenstein, den Sprecher vom Landgericht Duisburg.
Das Gericht hat von ungefähr 10 bis ca. 17 Uhr getagt. Es wurden von Seiten der Verteidiger eine Reihe von Anträgen gestellt. Insbesondere der Antrag, die Anklageschrift nicht zu verlesen und Befangenheitsanträge. Das Gericht hat es dennoch geschafft, am heutigen Tage noch die Anklageschrift zu verlesen und die Anwesenheiten festzustellen.
Also das klingt zwar auch wieder nach Formalien, aber es klang da auch schon an. Und der Sprecher dieses Gerichtes hat es auch gesagt, das Gericht hätte es geschafft. Denn es war wirklich ein Kampf, diese Anklageschrift durchzubringen. 26 Seiten ist sie in etwa lang, zumindest das, was jetzt heute vorgetragen wurde, knapp eine Stunde lang. Und da ging es natürlich um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung letztendlich. Und da wurde das Ganze dann natürlich schon auch nochmal wieder ganz nah, ganz präsent, dieser 24. Juli 2010.
Jetzt sind da auch Psychologen und Seelsorger im Einsatz. Wie haben denn die Angehörigen und die Betroffenen an diesem ersten Prozesstag auf dich gewirkt?
Ich kann da natürlich nicht für alle sprechen. Ich habe mit einigen sprechen können, aber man wart da natürlich auch einen gewissen Abstand respektiert, dass sozusagen, dass es ein schwerer Tag für sie ist. Und ich konnte länger auch mit Gabi Müller sprechen, die ihren Sohn Christian damals bei dieser Love Parade verloren hatte. Und sie sagt auch, ihr geht es hier nicht um Rache. Sie will einfach nur Gerechtigkeit, sie will Aufklärung, wissen, was los war. Und ich habe sie danach um kurz nach 17 Uhr auch noch treffen können, habe kurz mit ihr gesprochen und habe ich sie gefragt, ob sie ernüchtert war von diesem Tag. Eben von diesem Antragsflut etc. Und da sagte sie, nein, das hätte sie im Grunde genommen erwartet. Das nehme sie, das hat sie nicht wörtlich gesagt, aber man hatte den Eindruck sportlich und hat aber auch die Hoffnung, dass das Verfahren eben nicht so weitergeht, sondern dass es dann weiter wirklich um Inhalte geht.
Wie geht's denn jetzt konkret weiter? Zu lesen ist, dass in der Regel 3 Verhandlungstage pro Woche angesetzt werden. Wie ist der weitere Fahrplan?
Ja, kommende Woche, Mittwoch, geht es dann los. Und die ganzen Anträge, die der Gerichtssprecher Breidenstein gerade eben angesprochen hat, die ja gestellt wurden. Da wurden Befangenheitsanträge gegen Schöffen gestellt. Es wurde ein Antrag gestellt, diese Anklageschrift nicht zu verlesen. Darüber muss auch noch befunden werden, obwohl sie natürlich jetzt vorgelesen wurde. Aber ob das alles sozusagen rechtmäßig war, da geht es dann am nächsten Mittwoch weiter und bis Heiligabend, bis Weihnachten, wird es dann noch eine weitere sozusagen Sitzungswoche geben und dann war es das mit den Prozesstagen für dieses Jahr. Dann geht es im kommenden Jahr weiter, aber bis Ende 2018 sind beispielsweise schon 111 Sitzungstage terminiert und wenn man eine recht straffe Verhandlungsführung dann auch durchs Gericht hinkriegen könnte, dann glaube ich persönlich nicht, dass es die zeitliche Komponente wird, die letztendlich Schwierigkeiten sorgen wird bis zum Sommer 2020, sondern dass es wirklich um die inhaltliche Komponente, um die juristische Komponente an dem Fall geht, dass man da dann doch vielleicht noch zu einem Urteil kommen wird.
Mehr als 7 Jahre nach dem Love Parade-Unglück hat der Strafprozess in Düsseldorf heute begonnen. Wegen der vielen Beteiligten und der zahlreichen Beweismittel wird das einer der umfangreichsten Prozesse des vergangenen Jahrzehntes. Über den Prozesstag, den ersten, war das Moritz Küpper.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Diese Woche hat bis jetzt 5 Tage. Ein bisschen behind the scenes an dieser Stelle. Am ersten Tag dieser Woche hat Pascal Fischer diese Nummer zum ersten Mal gehört, nur Sojo mit Resonate.
Ja.
Und jetzt hat er gerade schon, ich kann es nicht wiedergeben, aber er hat gerade Textzeilen rezensieren können. Ne? Und jetzt nicht nur, weil Lars Klingbeil hier plötzlich auf Ketka macht, sondern weil du dir diese Nummer angeeignet hast. Gefällt dir. Du, da habe ich einen Vorschlag am 17. Dezember bei uns auf der Bühne. Da kannst du die live sehen, wenn der will. Und ihr natürlich auch, wenn ihr hinwollt. mail@deutschlandfunknova.de. Da verschenken wir Karten. Was ist denn da bitte schön los? Wir haben eine Meldung ausgegraben. Mitte der Woche gab es nämlich in Brandenburg Alarm in einem Mietshaus, weil aus dem Briefkasten es verdächtig gesummt hat. Das war kein Handy, es war ein Vibrator. Musste die Polizei dann feststellen, der Adressat war nicht da. Und da haben sie die Beamten gedacht, da soll das gute Ding einfach mal leer vibriert werden. Und sind dann wieder gegangen. Vielleicht, wir wissen es noch nicht, war es aber auch ein Highlight der Szene zu Weihnachten. Denn es gibt tatsächlich einen Vibrator, Pascal, der Weihnachtslieder surren kann.
Ja, das kann der. Das Ding kommt von der Firma Mystery Vibe. Das sind so Sextoys mit absoluter Hightech drin. Also Vibratoren mit formbaren Fingern so am Ende. Steuerbar per Smartphone und App natürlich. Da gab es auch schon vorher eine Playlist, sozusagen Vibrationsrhythmen.
Jetzt gibt es eben Weihnachtslieder oder was?
Yep, das kann man sich auch schon angucken auf YouTube. Da gibt es ein Werbevideo, das führt das vor. Die machen das so, Leute in der Fußgängerzone sollen dann diese Weihnachtslieder erkennen.
Jingle Bells.
Ja, Jingle Bells, ganz einfach. Probier mal den hier.
Oh my God.
Oh my God, ja,
danke. Any
guesses? Ja, auch ein Klassiker.
Mm-hmm. Noch ein dritter, ja?
Der ist schwer.
Oh, how cute.
Ja, das ist Deck the Hall with Bows of Holly, also übersetzt schmückt den Saal mit Stechpalmzweigen. Man hört vielleicht jetzt doch eher so Balls of Glory.
Kennt man aus Herzschmerzkomödien vielleicht, die man zu Weihnachten anschaut. Ist das denn alles ernst gemeint? Sag mal, was soll das?
Das ist wirklich ernst gemeint, offensichtlich. Stephanie Alice, die ist Gründerin der Firma und auch Chief Pleasure Officer. Und die hat Mashable gesagt, Zitat, Weihnachtslieder entzünden ein Gefühl von Erregung und Freude in uns allen. Also dachten wir, wie wäre es, wenn wir dieses Gefühl mit einem intensiven Orgasmus verbinden? Also Weihnachten, das Fest der Liebe, auch für Singlefrauen oder experimentierlustige Männer.
2017 haben wir. Und Vibratoren können jetzt Weihnachtslieder spielen oder summen oder surren, wie man auch sagt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Parteitage sind eigentlich verdeckte Psychoseminare. Da versucht man durch Reden zu mehr Selbstwert zu kommen, versucht sich den Frust von der Seele zu sprechen und wird dann plötzlich laut und fängt an zu brüllen. Anton Hofreiter von den Grünen hat sich 2017 mit dieser Technik befreit.
Ich erwarte einfach von Merkel, dass sie da schlichtweg nicht zur Tagesordnung übergeht, sondern dass sie ihm deutlich spüren lässt, dass es so nicht geht. Und das erwarte ich von dieser Bundesregierung.
Und gestern auch wieder dieses Phänomen erlebt auf dem Bundesparteitag der SPD in Berlin. Da wurde auch wieder gebrüllt.
Für den Zustand unserer Partei sind wir selbst zuständig. Und wenn wir zu uns selbst zurückkehren.
Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal.
Und das wird ganz schön teuer. Betschi, sage ich dazu nur. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
Betschi, die Frage ist, wie kommt dieses Brüllen eigentlich an? Deutschlandfunk Nova Reporterin Magdalena Bienert hat das für uns recherchiert. Hallo Magdalena.
Hallo.
Was hast du herausgefunden?
Also ich habe mit vielen kompetenten Menschen heute telefoniert und dabei vor allem eins herausgefunden, Politiker schreien nicht, sie rufen. Ne, denn wer schreit, der nimmt das alles so aus der Brust und von den Stimmbändern, der wird viel zu schnell heiser.
Ach,
also rufen.
Aber warum rufen Politiker denn dann? Kommt da tatsächlich mehr beim Zuhörer an?
Naja, also das Lautwerden ist ja bei Politikern eine bewusste Entscheidung, sagt zumindest ein Politiker-Coach, der es wissen muss. Und er sagte mir natürlich, dass die Betonung dabei auch ganz wichtig ist, denn wer nur so monoton sein Anliegen vorbringt, egal wie laut, da schaltet man ja eher ab. Und man kann auch gut anhand der Betonung erkennen, ob jemand gerade emotional geworden ist oder das zumindest vortäuschen will. Oder ob er einfach eine sachliche Info rüberbringen will. Denn wer emotional spricht, betont vorne im Satz. Und wer sachlich engagiert spricht, betont im letzteren Drittel. So, weißt du, was ich meine?
Kannst du mal einen Beispielsatz machen?
Also zum Beispiel, habe ich nicht schon 1000 Mal gesagt, wir müssen die Steuern senken, wäre die emotionale Variante. Und die sachliche klänge dann so, habe ich nicht schon 1000 Mal gesagt, wir müssen die Steuern senken. So. Und wer jetzt gar kein Rhetoriktraining bekommen hat, der betont zur Sicherheit mal alles, habe ich nicht schon 1000 Mal gesagt, wir müssen die Steuern senken. So. Also Überbetonung ist nicht gut, das entlarvt den Laien unter den Rednern.
Dann sind ja alles Laien, so viel wie die da immer raushauen. Wie trainieren Politiker das denn?
Also Politiker setzen sogenannte Affekte ein. Es ist ein altes Mittel der Rhetorik, um beim Adressat Gefühle hervorzurufen. Und Männer können das leider per se ganz gut mit Lautstärke und aus dem Bauch heraus. Und das Gemeine ist, das hat mir ein Kommunikationscoach gesagt, dass Männer wirklich da von Hause aus im Vorteil sind, weil sie, auch wenn sie aufgeregt sind, meist noch eine tiefe Stimme haben. Und sowieso auch viel eher als Frauen lernen, aus dem Bauch heraus zu sprechen. Und dadurch haben sie mehr Volumen, klingen tiefer und kraftvoller.
Und nicht so hysterisch, ne?
Entschuldige bitte.
Wie ist das bei Frauen?
Ja, Frauen rutschen ja gerade, wenn sie nervös sind, dann noch eine Etage höher mit der Stimme. wenn sie sich nicht so richtig im Griff haben. Und meistens sprechen sie dann eher aus der Brust heraus, kommen eine Kopfstimme und dann klingt das Ganze natürlich eher piepsig und nicht so selbstsicher. So. Allerdings sagt die Kommunikationstrainerin Isabel Garcia auch, eine tiefe Stimme allein ist nicht alles.
Eine tiefe Stimme überzeugt eben nicht mehr. Eine entspannte Stimme überzeugt mehr. Das nennt man Indifferenzlage, authentische Stimme, was auch immer. Entspannung überzeugt, weil ich dann denke, okay, der ist entspannt, der lügt mich nicht an.
Ja, das macht Sinn. Aber wie komme ich denn eigentlich dahin in die entspannte Stimmlage?
Also Körperhaltung ist schon mal ein ziemlich wichtiger Punkt. Ja, sind Männer irgendwie mal wieder im Vorteil, weil sie sitzen nicht nur gern breitbeinig in der U-Bahn.
Hallo, hallo.
Sie stehen auch meistens so auf Bühnen, wenn sie reden. Wohingegen Frauen wieder eher dazu neigen, ein Stand- und ein Spielbein zu haben. Also wir wippen dann mal von links nach rechts, überkreuzen vielleicht noch die Füße sogar im Stehen. Und all das verunsichert unseren Körper, weil er die ganze Zeit ja damit beschäftigt ist, die Balance zu halten. Da geht also auch Kraft flöten. Wer einen festen Stand hat, muss sich schon mal nicht um wackelige Beine Gedanken machen und die Stimme kann sich entspannen, wir uns also besser aufs Reden konzentrieren. So. Und wenn man dann noch die Hände auch eher tief benutzt, also nicht hektisch auf Brusthöhe herumwurschtelt, das nimmt dann nämlich gleich wieder die Stimme mit, dann unterstreicht es eine entspannte und feste Stimmlage.
Ah, jetzt haben wir es verstanden. Schön die Raute vorm Bauch machen, ne? Darum geht's doch. Mhm. Da würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank, Magdalena Bienert.
Sehr gern, Thilo.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Der Union, der FDP und den Grünen verdanken wir das Wort des Jahres, Jamaika, aus. Damit ist die gescheiterte Koalition von Schwarz-Gelb-Grün gemeint. Ausgesucht hat den Begriff die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden. Die findet an dem Ausdruck unter anderem spannend, dass der Name des Staates Jamaika in Deutschland nun eine neue Bedeutung bekommen hat und dass die Aussprache eingedeutscht wurde. Jamaika statt Jamaika. Auf dem zweiten Platz landete der Begriff Ehe für alle, gefolgt von Me Too. Auf die Liste der Wörter des Jahres kommen Ausdrücke, die das Jahr 2017 in Deutschland nach Ansicht der Jury gesellschaftlich und politisch geprägt haben. Mit dem Hashtag MeToo prangern Frauen weltweit sexuelle Übergriffe an. Auslöser waren Vorwürfe gegen Hollywood-Produzent Harvey Weinstein. Auf den weiteren Plätzen der Liste für 2017 landeten unter anderem Obergrenze, Dieselgipfel und Videobeweis. Auch ein Begriff ohne erkennbare Bedeutung ist darunter, Covfefe. US-Präsident Donald Trump nutzte das Wort in einem Tweet. Wer sich im Job ungerecht behandelt fühlt, meldet sich häufiger und länger krank. Diesen statistischen Zusammenhang haben Forscher in Schweden gefunden, als sie dort Daten von rund 19.000 Arbeitnehmern untersucht haben. Dabei kam außerdem raus, dass auch Menschen, deren Stelle unsicher ist, sich öfter und länger krank melden. Damit weniger Leute wegen Krankheit fehlen, haben die Forscher ein paar Tipps für Arbeitgeber. Zum einen die Jobsicherheit von Stellen erhöhen, zum anderen die Mitarbeiter fairer behandeln. Darunter verstehen die Wissenschaftler unter anderem, dass Mitarbeiter offen informiert werden, dass Chefs ihre Entscheidungen begründen und ihre Mitarbeiter respekt- und würdevoll behandeln. Houston, wir haben ein Problem. Das Astronautenzitat kennt wohl jeder. Wer neugierig ist, was Astronauten auf ihren Missionen sonst noch so sagen, der darf sich jetzt freuen. Forscher der Uni Texas wollen Audioaufnahmen der Apollo-Missionen öffentlich machen. Dabei geht es um hunderte Stunden Material, die auf analogen Kassetten gespeichert sind. Dazu mussten die Wissenschaftler erstmal ein Lesegerät bauen und neue Spracherkennungssoftware entwickeln, die den gesprochenen in geschriebenen Text umwandelt. Keine leichte Aufgabe. Auf den Aufnahmen laufen je 30 Audiospuren parallel und Menschen im Kontrollraum und in den Raumschiffen quatschen durcheinander, teilweise mit breitem texanischem Akzent. 5 Jahre hat das Projekt gedauert, jetzt ist die Arbeit der Forscher fast abgeschlossen. Die Transkripte kann man demnächst auf der Webseite exploreapollo.org abrufen. Eine Testversion der Plattform ist schon online.
Deutschlandfunk Nova.
It's the shed, yeah?
I want to book a table for two.
Tonight is fully booked.
Just looking for tomorrow.
We are booked up on weekends up until sort of the next sort of 6 weeks.
Dieser Restaurantchef hier, der musste ganz schön viele Anrufe abbügeln, keine Reservierung mehr möglich, alles ausgebucht die nächsten 6 Wochen. Wen wundert's auch, The Shed aus London ist auf der Touristik-Website TripAdvisor, TripAdvisor, eines der besten Restaurants. Sogar später dann unter Platz 1 oder auf Platz 1 von über 18.000 Restaurants in London, muss man sich mal vorstellen. Kleiner Schönheitsfehler an dieser Stelle, The Shed gibt's gar nicht, ist fake. Alles nur mit Bewertungen von Freunden geschafft, da ganz hoch ins Ranking zu starten. Hätte man diesen Fake nicht sehen können, wie macht TripAdvisor das eigentlich? Sprechen wir mal darüber. Pascal hat sich die Geschichte genauer angeschaut für uns. Wie hat denn der Typ was beworben, was er nicht hat?
Ja, Vice-Reporter Uba Butler, der hatte gleich mehrere Tricks. Er hat erstmal keine exakte Adresse angegeben. Plätze gab es ja nur mit Reservierung in diesem feinen Restaurant. Und dann hat er eine ganz eigene Homepage hochgezogen. The Shed at Dulwich, kannst du immer noch sehen. Dulwich, das ist der Stadtteil, in dem das Restaurant dann war.
Aber er hatte doch gar keine Gerichte. Was hat er gezeigt?
Ja, der hat ein Menü mit Fake-Fotos da präsentiert. Das sieht aus wie Kuchen mit Sahne zum Beispiel. Mhm. Ist aber ein Küchenschwamm mit Rasierschaum und alles angemalt mit Farbe. Ja, und damit wird er schließlich dann bei TripAdvisor aufgenommen.
So, und dann lässt er seine Freunde schön Top-Bewertungen schreiben, oder was?
Ja, genau. Am Anfang ist er ja auf Rang 18.149, eben ganz unten im Mai. Aber der steigt dann immer mehr und irgendwann klingelt dann sein Handy im Sommer ständig. Er wimmelt die Leute ab, haben wir ja gerade gehört. Aber irgendwann hat er dann diese Idee und facht den Hype auch nochmal richtig an.
Just don't mind me asking how many followers you have on Instagram.
Me?
Yeah.
No.
Okay, would he describe himself as an influencer?
Are you an influencer?
Ja. Er fragt dann die Leute, ob die Influencer sind. Nur solche heißen Leute kommen da zu ihm ins Restaurant rein. Und irgendwann fragen ihn dann sogar die Leute auf der Straße, wenn er rausgeht, wo The Shed denn hier ist.
Das ist sehr, sehr clever gemacht. Am Ende ist er dann auf Platz 1 bei TripAdvisor. Und dann lädt er ja auch wirklich ein paar Gäste ein, ne?
Ja, dann macht er sich den Spaß bei sich hinten im Gartenschuppen mit so Klappstühlen, Tütenfraß aus dem Discounter. Beim Essen legt sogar ein DJ auf, sehr laut. Die Musik soll nämlich das Mikrowellenpiepen hinten übertönen. Und ja, da sind dann Kalifornier auf Europareise zu Gast und die fallen auch komplett drauf rein, sehen aber ein bisschen bedröppelt aus. Und mittlerweile ist The Shed da dann doch bei TripAdvisor rausgeflogen, aber Leute rufen da immer noch an.
Aha, man hat also reagiert. Wie kann man das vermeiden, dass man auf sowas reinfällt?
Naja, es hilft erstmal links und rechts zu lesen. Ne? Was hat der für ein Profil, der da bewertet? Hat der einen Klarnamen oder versteckt sich da jemand? Hat der nur dieses eine Restaurant bewertet? Vielleicht auch auffällig lang in so Werbesprache und Superlativen und ich weiß nicht was. Ist der auffällig begeistert? Hat der einfach alles da reingepackt? Gerade dieses Beispiel zeigt ja, ne? Rezension sofort kurz nach der Eröffnung, seltsam.
Aber er scheint ja irgendwas wahnsinnig intelligent gemacht zu haben, oder?
Ja, diese Faker arbeiten ja insgesamt professionell. Ne? Das hat mir auch Georg Trüber von der Verbraucherzentrale NRW gesagt.
Es kann jemand etwas hochjubeln, man kann seinen Konkurrenten runtermachen. Vielleicht ist es aber auch so, dass viele Leute überhaupt nicht die Kompetenz haben, vernünftig zu bewerten, weil sie eben keinen Vergleich professionell machen können zu dem, was die Konkurrenz bietet.
Also selbst wenn du die Fakes aussortierst, kann es ja immer noch kompletter Schmuh sein. Du musst immer dran denken.
Wie geht denn TripAdvisor mit sowas um?
Ja, die haben mir heute geschrieben, die hätten den schon auf dem Radar gehabt, haben dann Sanktionen verhängt angeblich und dadurch sei der dann auch schon vorher im Ranking wieder gesunken, bis er dann als Betrüger aufgeflogen ist und gelöscht worden ist.
Und wie sortieren sie Fakes weg da bei TripAdvisor?
Ja, das erklären die auch im Internet. Erstmal natürlich per Algorithmus.
Our technology is so smart, it can actually map all sorts of electronic data that helps show where every review comes from, like IP addresses, device specifications and loads more.
Ja, also wenn Bewertungen immer von derselben IP-Adresse oder vom selben Gerät kommen oder immer ähnlich lauten, dann sind Ranking-Fabriken wahrscheinlich am Werk. 90% der Fake-Bewertungen filtere man aus, sagt TripAdvisor. Aber eine Location, die es gar nicht gibt, wie hier, hatten die wohl doch nicht so ganz auf dem Radar.
Wärst du drauf reingefallen, sag?
Also.
Schwer, ne?
Ja, weil ich glaube, auf diesen Fake und dieses ganze Restaurant hätte ich reinfallen können. Wo ich eher skeptisch werde, ist so bei diesem absoluten Hypen. Ja, da werde ich skeptisch. Mein Tipp ist nämlich eher, wenn die Leute mit verbundenen Augen in so einen Garten geführt werden, alles ist hip. Kult heißt übersetzt einfach nur gehypter Trash. Don't trust it.
Das beste Restaurant in London bei TripAdvisor. Das war ein Fake. The Shed is down. Deshalb auch mal, wie wir gelernt haben, auf anderen Portalen schauen. Gibt's das überhaupt? Oder ist es einfach nur Fake oder Fake?
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das ist ein Bundestag ohne GroKo, ohne Jamaika oder sonstige Parteienkonstellation. Es gibt nämlich nur eine Partei und die heißt DFB. Deutscher Fußballbund, der hatte heute seinen Bundestag in Frankfurt am Main. Für Deutschlandfunk Nova war Tim Brockmeier mit dabei. Der DFB hatte sich dort heute den Saal mit dem Namen Harmonie eingebucht, durfte aus diesem Grund auch nicht kritisch diskutiert werden.
Man kann das Gefühl haben, ja, wenn man jetzt schon mal den einen oder anderen DFB-Bundestag verfolgt hat, dann weiß man, dass da sehr, sehr selten kritisch nachgefragt wird, so schade das auch ist, sondern dass meist im Vorfeld in der berühmten Hinterzimmer-Diplomatie alle so eingenordet werden, dass es eben keine kritischen Nachfragen gibt, die es heute durchaus hätte geben können bei den ganzen wichtigen Entscheidungen, die gefällt wurden. Aber nein, fast alle Abstimmungen einstimmig und eine einzige Nachfrage im ganzen Plenum, und da ging es eigentlich nur um eine Verständnisfrage. Also, wie der Saal sagt, extrem harmonisch.
Wer sitzt denn da eigentlich alles zusammen bei diesem DFB-Bundestag?
Im Grunde sind es alle Vertreter der Regional- und Landesverbände, die man so in Deutschland hat auf Fußballebene. Das sind fast 300 Delegierte. Man sagt, der DFB-Bundestag ist das höchste Gremium des deutschen Fußballs. Da werden dann wirklich die wichtigen Entscheidungen getroffen. Wenn es um Struktur- und Satzungsänderungen geht, braucht es sogar eine Zweidrittelmehrheit. Also wie so ein Bundestag eigentlich da sein soll, als Gesetzgebung und auch als Kontrolle der Regierung. Allerdings ist das beim DFB-Bundestag dann doch vielleicht ein bisschen anders als in Berlin, wie man sagt, sehr viel harmonischer und dann doch vielleicht hier und da mehr Klüngel, als man gerne hätte.
Dann schauen wir uns doch mal an, was beschlossen wurde. Die DFB-Akademie soll gebaut werden. Warum war das bisher so kompliziert?
Naja, weil die vor allen Dingen die Kosten extrem in die Höhe geschossen sind. Als man mit dem Ding angefangen hat zu planen, redet man über 77 Millionen Euro Baukosten. Heute abgesegnet wurde Maximalkosten von 150 Millionen Euro. Und das war dann eine Summe, von der dass der Vorstand und vor allen Dingen das DFB-Präsidium gesagt hat, okay, da müssen wir dann doch mal unsere Mitglieder fragen, ob das so in Ordnung ist. Weil man in den letzten Wochen aber da sehr viel Lobbyarbeit betrieben hat, in diversen regionale Konferenzen an der Basis vorgestellt hat, wie wichtig denn dieser neue DFB, wie man ihn nennt, dann zukünftig sein wird für den deutschen Fußball, nicht nur für die Nationalmannschaften, die sich da treffen sollen, nicht nur für die Fußballforschung, die da sein soll, sondern eben auch für die Basis, für die Amateure, sagten dann die 300 Delegierten heute, fast 300 Delegierten, ohne Gegenstimme, jawohl, 150 Millionen Euro können wir uns leisten, wir ziehen das Ding hoch in Frankfurt.
Maximal 150 Millionen Euro für eine Akademie. Was kann die denn bitteschön alles?
Naja, sie soll zum einen Heimat eben aller Fußballnationalmannschaft, der Auswahlmannschaften sein, nicht nur der A-Nationalmannschaft bei den Frauen, bei den Männern, sondern auch der ganzen U-Mannschaften, U20, U19 und so weiter. Sie wird natürlich auch der neue Sitz des DFB, der Verwaltung, die momentan in einem aus allen Nähten platzenden Bürogebäude im Stadtwald sitzt. Und sie soll so eine Art Think Tank werden, ein Zusammentreffen möglich machen von den hellsten Köpfen im Fußball. Da sollen neue Dinge erforscht werden, es sollen neue technische und taktische Möglichkeiten erarbeitet werden. Also man erhofft sich hier tatsächlich einen Boost in Sachen Fußballentwicklung, weil man sagt, wir können uns nicht darauf ausruhen, dass wir 2014 Weltmeister geworden sind, sondern wir müssen eben vor allen Dingen im Erfolg weiter vorausdenken. Und das soll diese DFB-Akademie mit all ihren Facetten dann eben leisten, dass der DFB nicht auf der Stelle stehen bleibt.
So, jetzt gab es auch Beifall für Philipp Lahm heute. Er ist das Maskottchen der EM-Bewerbung 2024, ne?
Auch, ja, und er wurde der mittlerweile dann insgesamt sechste Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Stehender, minutenlanger Applaus für Philipp Lahm, der eine sehr schöne Rede hielt und erzählt hat, was er denn jetzt da so vorhat als neuer Ehrenspielführer. Er bekam nicht nur eine schöne Urkunde mit tollem Rahmen, sondern auch einen Blumenstrauß und fühlte sich geehrt und eben auch in der Verantwortung, jetzt als neuer Ehrenspielführer den Fußball an der Basis, an der Spitze überall zu vertreten und da für Probleme und Problemchen ein offenes Ohr zu haben.
Philipp Lahm wurde heute unter anderem auch als Botschafter für die EM-Bewerbung 2024 gewählt auf dem DFB-Bundestag. Außerdem bekommt der DFB jetzt eine große Akademie in Frankfurt am Main. Erklärt hat uns das alles Tim Brockmeier.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Pascal?
Mhm.
Wir sehen uns vor Weihnachten nicht mehr, deswegen noch eine schöne kleine Weihnachtsmeldung.
Ja.
Vielleicht kurz vorher. So, da ist eine alte Jesusstatue in einem Dorf, in der Kirche, und die restauriert man und da stellt man plötzlich das fest, was man bei der Cheops-Pyramide auch feststellt. Da ist noch ein Hohlraum und in diesem Hohlraum ist ein Zettel mit der Botschaft drin. Das Besondere ist, Pyramiden haben keinen Po, aber Jesusstatuen ja. Und da war der Zettel drin.
Ja, eben.
Jetzt nochmal zum Mitschreiben, die ganze Kiste.
Das ist passiert in einem kleinen Dorf, das liegt so nördlich von Madrid, heißt Sotillo de la Ribera, hat nur 500 Bewohner und eben eine kleine Dorfkirche. Und da drin stand jetzt schon seit Urzeiten eine Jesusstatue. und die wollte man dann eben mal restaurieren. Naja, und als der Herr Jesus sich dann so niedergelegt hat auf den Tisch, da haben die Restauratorinnen einen Hohlraum gefunden und im Allerwertesten des Allerhöchsten Sohnes sozusagen. Und da drin lagen Zettel.
Ist das gängige Praxis? Passiert das häufig?
Naja, das ist schon erstmal ungewöhnlich. Die Restauratorinnen dachten auch zuerst, da sind Mäuse drin und haben vor Schreck gebrüllt. Aber Hohlräume, so Verstecke in Statuen, kommen jetzt durchaus schon mal vor.
Was stand da drauf auf dem Zettel?
Na, das waren zwei eingerollte Zettel sogar aus dem Jahr 1777, angeblich von Joaquín Mingués. Der war im 18. Jahrhundert Kaplan in einer Kathedrale in einem Nachbarort.
Und was wollte der Wichtiges mitteilen?
Ach, der hat eher so ein bisschen seine Chronistenpflicht erfüllt. Ja, welche Krankheiten gab es damals? Wo standen die Schulen in der Region oder auch die Universitäten? Und womit haben die Leute so gehandelt?
Also eher so ein Zeitkapsel-Ding, ne? So eine Flaschenpost für ein Vierteljahrhundert später, wa?
Ja, Historiker in Spanien, die waren alle ganz aufgeregt. Und diese Dokumente, die sollen jetzt ins Archiv der Diözese Burgos kommen, gehen also quasi wirklich in die Annalen ein. Kopien davon aber wollen die Restauratorinnen wieder ins heilige Hinterteil stecken.
Ist doch schön, wenn es heilig ist. Historische Botschaften wurden im Hinterteil einer Jesusstatue gefunden, und zwar in einem kleinen Dörfchen in Madrid. Pascal?
Ja.
Du bist doch da, schön. Das ist so schön, einfach. Du schaust toll aus, wenn du lachst.
Es 4 ist
vor
so
8, traut. Das war die Redaktionskonferenz mit Pascal Fischer und Julian. Tschö.
Tschö.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.